Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted by Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des Club 3, diesmal mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Und die Fragen mit mir stellen die Chefredakteure von Profil und Kronenzeitung, Christian Reiner und Klaus Herrmann. Herr Landeshauptmann, wir haben jetzt gerade erfahren, wie man Sie in Umfragen sieht, nämlich als Wildschwein. Wie geht es Ihnen damit?
Also ich glaube, das ist in der Politik jetzt etwas, was man verkraften muss. Das ist in der Politik etwas, das man auch mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen muss. Also ich habe kein Problem damit.
Wobei Sie ja auch, ich habe da dieses Blatt vor mir, nicht nur ein Wildschwein. Die Attribute, die Ihnen dazu geschrieben werden, sind, passt zu seinem Aussehen. Dann haben wir aber auch noch Attribut, schaut nett aus, aber ist gefährlich. Ist eigentlich ein Widerspruch. Und dann haben wir sie auch als Schäferhund. Das Ganze hat ja immerhin, wie wir wissen, 150.000 Euro gekostet. Muss also werthaltig sein. Ein treues Tier, das aber auch scharf werden kann. Das sind schon Zuschreibungen, die vielleicht nicht ganz falsch sind, oder?
Nein, nicht ganz falsch. Ich glaube, es ist wichtig in der Politik, dass man eine klare Linie hat. Dass man Glaubwürdigkeit nicht nur ausstrahlt, sondern auch unter Beweis stellt, dass man sich durchsetzen kann, dass man auch die Themen, die man auf den Tisch legt, umsetzt. Und wenn man das assoziiert mit diesen Attributen, dann passt es.
Ja, dann ist das dritte Tier, mit dem Sie assoziiert werden, ist der Bulle. Österreichisch ist das ja gerade nicht.
Er war mal einer, oder? Also Polizei.
Ja, wie wir ja gesagt haben, Bulle ist ja eher... Das, was der Herr Landeshauptmann vorher war. Bulle kann seinen Willen durchsetzen. Also fast hat man den Eindruck, Sie waren der Auftraggeber, aber Sie sind damals nicht im Finanzministerium, glaube ich, gesessen.
Also Finanzministerium natürlich nicht, keine Frage. Nicht? Aber natürlich belächelt man das. Es ist auch aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wenn das eingefallen ist, das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch zu veröffentlichen. Es liegt ja schon auf der Hand, dass es strafrechtlich beurteilt wird in weiterer Folge. Jetzt seitens des Finanzministeriums dieses Bild nach außen geben, welchen Studien da beauftragt werden, ist zwar belustigend, ist interessant, natürlich auch für Journalisten, keine Frage, aber ich glaube, international für ein Finanzministerium ist das kein Renommee.
Schaut ein bisschen blöd aus, aber es waren durchaus die Oppositionsparteien, die ja auch gefordert haben, dass diese Studien veröffentlicht werden, vielleicht auch mit dem Wissen, dass da die eine oder andere Zuschreibung drinnen ist. Ich glaube, einmal können wir es noch strapazieren, das Bild Wildschwein, das hat schon auch das unberechenbare Jäger, das Unberechenbare in sich. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen das Verhältnis anschaut, innerhalb der Sozialdemokratie, jetzt was aus Eisenstadt in die Löwelstraße, also in die Bundes-SPÖ, so manchmal als Kritik kommt, Da würde die Frau Pamela Rendi-Wagner, die Parteiobfrau, schon das Unberechenbare möglicherweise im Wildschwein Doskozil sehen.
Ja, vielleicht ist das schon wieder berechenbar.
Okay.
Aber nein, also ich glaube, ich habe eine klare Linie, was aus meiner Sicht auch die Rolle der Sozialdemokratie betrifft, auch was die Themensetzung der Sozialdemokratie betrifft. Und ich mache ja kein Geheimnis daraus aus gewissen Themen. Was uns wichtig sind, das beginnt beim Mindestlohn, das haben wir auch intern schon sehr intensiv diskutiert. Das haben wir mit den Gewerkschaften diskutiert, das haben wir mit der Parteispitze diskutiert. Auch das Thema Pflege, dort sind wir höchstwahrscheinlich umso weitestgehend einig. Aber auch das Thema Wohnen ist ein Weg, den wir beschreiten, der aus meiner Sicht, und das ist vielleicht wichtig, dass man viele Dinge jenseits von diesen Kaskaden und von diesen Scheuklappen denken, neu beurteilt, neu denkt.
Wobei,
wir wollen dann das
Wir wollen dann auch noch in die Tiefe gehen bei diesen Themen, weil das ja interessant ist, dass Sie da Sonderwege geben. Ich will nur ganz gern trotzdem noch bei dem Thema bleiben. Es ist ja sogar SPÖ, es ist ja sogar im Raum gestanden, dass die burgenländische SPÖ sich abspaltet. Und es hat durchaus auch Wortmeldungen gegeben von der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Burres, die kürzlich gemeint hat in der ORF-Pressestunde, sie würde sich wünschen, dass es nicht immer darum geht, dass man eine Schlagzeile hat, sondern dass man sich mehr bemüht, eine gemeinsame Vorgangsweise zu haben. Das war an Sie gemünzt. Und Parteichefin Randy Wagner hat Ihnen sogar unsolidarisches Verhalten vorgeworfen, weil Sie sind ja auch als Präsidiumsmitglied ausgeschieden. Was sagen Sie zu diesen Wortmeldungen,
die sehr kritisch Ihnen gegenüber sind? Wer sagt, dass das nur an mich gemünzt war? Das kann ja genauso an die
Bundespartei. Nein, die Frau Nationalratspräsidentin wurde auf Sie angesprochen in der Pressestunde.
Natürlich, aber das ist ja ein Gesamtkomplex, das man hier beurteilen muss. Das bin ja nicht nur ich, sondern das ist ja eine Partei. So wie die Sozialdemokratie und wie jede Partei besteht nicht aus einer Person, sondern das sind die Interaktionen, das sind Persönlichkeiten verantwortlich für die Entwicklung der Partei. Und das ist ja ein grundsätzliches Thema. Und ich wundere mich immer darüber, wenn ich habe niemals in der ganzen Diskussion oder auch im ganzen Diskurs irgendjemand persönlich beleidigt, bin irgendjemand persönlich zu nahe getreten, sondern ich setze meine Themen. Und kann die Themensetzung empirisch auch begründen und kann sie auch sozialdemokratisch begründen. Und darf nur daran erinnern und dann will ich auch diese innerparteiliche Diskussion nicht führen, weil das war sicherlich auch ein Fehler in der Vergangenheit, dass wir innerparteilich zu viel nach außen diskutiert haben, sondern das ist schon auch die Aufgabe der Partei, dass wir in weiterer Folge diese Themen, die uns natürlich beschäftigen müssen und auch die Entwicklung der Partei muss uns intensiv beschäftigen, aber wenn wir eine Partei sein wollen, die die nächsten Wahlen gewinnt, dann müssen wir jetzt doch in der Lage sein, uns diesbezüglich aufzustellen. Und da meine ich jetzt nicht personaltechnisch aufzustellen. Aber ich war auch nicht beleidigt und es hat in der Partei niemand aufgeschrien, wie mir vorgeworfen wurde, ich gefährde jetzt plötzlich die Gesundheit der Burgenländer und all diese Themen. Auch das ist ein Diskurs und ein persönlicher Angriff. Und ich habe mich nicht beleidigt irgendwo in die Ecke gestellt, sondern ich habe den Beweis angetreten, dass es anders gehen kann.
Aber Sie sagen jetzt, das sollte nicht alles in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Partei sollte vielleicht Einigkeit nach außen zeigen. Es lag doch sehr stark an Ihren Wortmeldungen, seien sie inhaltlicher Natur oder kritischer Natur gegenüber anderen in der Partei, dass dieses Bild entstanden ist. Und so wie Sie jetzt selbst gesagt haben, naja, vielleicht war es an die Bundes-SPÖ gerichtet, jetzt um zum letzten Mal das Bild zu strapazieren. Wenn ich Sie so höre, das klingt ein bisschen so, als würden Sie sagen, na, da ist hier und da schon ein Sauhaufen da.
Naja, ich glaube, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt und ich verstehe natürlich, dass es interessant ist, auf zwei Personen aufzuhängen und dann den Diskurs zu führen und zu polarisieren, das verstehe ich alles. Ja. Aber im Grunde noch bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir uns überlegen müssen und das muss jeder machen in Wirklichkeit, wie können wir eine Wahl gewinnen? In dieser ganzen politisch-dynamischen Entwicklung, in der Entwicklung der Themensetzung, da kommen wir vielleicht noch dazu, was die Impfpflicht betrifft beispielsweise.
Auf jeden Fall.
Müssen wir uns überlegen, wie können wir es schaffen, und jetzt unabhängig von den Inhalten, aber die Inhalte neu zu definieren, Glaubwürdigkeit rüberzubringen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, wenn eine Partei wie die Sozialdemokratie in Zukunft Wahlen gewinnen will, dann braucht es drei Aspekte. Der erste Aspekt ist natürlich, das ist keine Frage, es spitzt sich immer zu auf den Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin. Der zweite Aspekt ist, wir müssen wirklich nicht so, wie es früher immer war, dass man sagt, okay, Leistung muss sich lohnen, die Mieten müssen günstiger werden. Also keine Schlagworte produzieren, sondern wirklich das politische Selbstverständnis mit Inhalten zu erfüllen und auch die Glaubwürdigkeit auszustrahlen. Vielleicht auch neu denken, aber die Glaubwürdigkeit auszustrahlen und auch zu vermitteln, wir setzen das um. Da sind viele Fehler passiert in der Vergangenheit, auch so selbstkritisch muss man sein. Und der dritte Aspekt, und der ist genauso wichtig, ich habe das in Burgenland miterlebt, bei den letzten Wahlen, es braucht die Geschlossenheit, das ist ja keine Frage. Es braucht nicht nur die Geschlossenheit, sondern es braucht auch das Selbstbewusstsein des Apparats, aller Funktionäre, der Mitglieder der Organisation, dass wir Wahlen gewinnen können. Und nur wenn wir alle drei Aspekte schaffen, dann können wir Wahlen gewinnen. Und erst diese Diskussion um die Spitzenkandidatur etwas aus meiner Sicht, die verkürzt ist und die uns nicht weiterbringt. Und daher bin ich so stark drauf, immer Themen zu setzen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Bevölkerung viel genauer in die Politik hineinschaut, viel genauer hineinschaut, was machen sie, was setzen sie um, macht das einen Sinn? Ist das auch, was oft wichtig ist und das geht verloren, ist das auch von Hausverstand getragen?
Aber Sie haben jetzt selbst als ersten Punkt von dreien genannt, wer ist Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin? Das zwingt uns ja fast jetzt die Frage zu stellen. Einmal mehr, hat die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner für die kommenden Nationalratswahlen die richtige Spitzenkandidatin? Ich greife das deshalb auf, weil Sie selbst das jetzt als ersten Punkt genannt haben, als einen von drei Punkten, die wichtig sind, um Wahlen zu gewinnen. Also ist das die richtige Spitzenkandidatin?
Diese drei Punkte sind alle wichtig. Da gibt es keine Wertigkeit. Also ich glaube, wir könnten einen Spitzenkandidat, egal wer Spitzenkandidat ist, wenn wir die anderen beiden Punkte nicht erfüllen und nicht mit Leben erfüllen. Aber Sie und auch nicht ausstrahlen, dann werden wir auch keine Wahlen gewinnen.
Ich verstehe Sie schon richtig, dass Sie inhaltliche Klarheit und Positionierung vermissen?
Naja, man muss ja, so fair muss man schon sein und auch so selbstkritisch muss man sein, dass wir in der Vergangenheit schon Diskussionen geführt haben und das ist ja schon vorbei, teilweise über den Mindestlohn, über die Arbeitszeitverkürzung, wo wir alle wissen, beides geht sich nicht aus, wo in Wirklichkeit die Linie gefällt wird.
Aber nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart offensichtlich.
Beispielsweise. Wo in der Gegenwart?
Vermissen Sie die inhaltliche Klarheit auch in der Gegenwart?
Naja, was mich stört, und das ist jetzt weniger eine Sache, die Sozialdemokratie jetzt expresses verbis und alleine betrifft, sondern ich habe das jetzt miterlebt und ich war selbst dabei, wie das Thema Impfpflicht entstanden ist und wie Themen gesetzt werden. Jetzt will ich gar nicht auf die Impfpflicht replizieren.
Kommen wir sicher noch dazu.
Aber man kommt zusammen, wir haben uns da getroffen im November in Tirol, die Landeshauptleute, die Vertreter der Bundesregierung. Es war klar und ersichtlich, dass beispielsweise die ÖVP sagt, okay, wir stehen vor dem vierten Lockdown, wir können diesen Lockdown nur mehr rechtfertigen, wenn wir auch signalisieren, es kommt die Impfpflicht und damit signalisieren, es wird mehr keinen Lockdown geben. Das war das Bin dahinter. Vor Ort in Tirol hat es keine Antworten gegeben auf die Fragen und ich habe das sehr intensiv gestellt. Wen trifft jetzt die Impfpflicht? Trifft es den 6-Jährigen, trifft es die 14-Jährigen? Wie gehen wir damit um? Und natürlich liegt es klar auf der Hand, wir sind da im Verwaltungsrechtsverfahren. Das bedeutet, im normalen Verwaltungsrechtsprozedere kann ich die Dinge auch durchsetzen, zwangsweise durchsetzen. Das ist ja normaler Status in unserer Rechtsordnung. Auch diese Fragen wurden nicht beantwortet. Wie gehen wir dann danach um? Verfahren, werden sie umgesetzt und so weiter. Aber dann nach außen hin, die politische Botschaft zu setzen, ja, wir gehen jetzt mit, wir machen die Impfpflicht. Da hat mir gefehlt der inhaltliche Diskurs, der politisch-inhaltliche Diskurs. Mir hat gefehlt, und das hat sich auch gezeigt, es hätte auch ein gesellschaftspolitischer Diskurs folgen müssen. Diese Zeit wäre allemal möglich gewesen, weil wir sehen jetzt, wann die Impfpflicht erst greift, wenn sie überhaupt greift.
Hat Ihnen gefehlt auf SPÖ-Seite auch?
Generell. Und diese Art der Politik, ich glaube, da müssen wir uns verabschieden, von Schlagzeilen getrieben zu sein, sofort reagieren, wenn ein Thema auftaucht, sondern die Bevölkerung, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt, muss schon überzeugt davon sein, dass das, was die Politiker machen, das, was sie vorschlagen, dass das Hand und Fuß hat, dass das von Hausverstand getragen ist, dass das rechtlich passt, dass das gesellschaftspolitisch passt und nicht erst ankündigen und dann diskutieren wir dringend drüber, dann muss man dort nachjustieren, dann passt dieses nicht, dann passt jenes nicht, dann kommen Experten, die verwässern das ganze Thema und der Politiker tut sich dann schwer und sagt, okay, wie soll ich jetzt zurückrudern, jetzt muss ich wieder was anderes sagen, macht es nicht. Und das ist eine Entwicklung, ich glaube, auch in der Themensetzung generell.
Aber gerade in dieser Frage hätte Ihre Bundesparteiobfrau höchste Kompetenz. Oder müsste sie haben?
Nein, ich war nicht glücklich. Ich habe das auch gesagt, also aus der Sicht der Dinge, aus der Entwicklung der Dinge, dass es wichtig ist, dass wir diese Krise bewältigen, dass es wichtig ist, dass man impfen geht.
Aber ich versuche es noch einmal, weil Sie die drei Punkte genannt haben und es wiederum eigentlich um die Führung der Partei geht, womit Sie nicht glücklich waren. Ist es, drei Punkte, ist Pamela Rendi-Wagen die richtige Person, um die Partei in die nächsten Wahlen zu führen?
Schauen Sie, ich bin wirklich nicht bereit, und den
Dritter Versuch. dritte Aber Versuch, Sie haben angefangen damit, indem Sie gesagt haben, es sind drei Punkte wichtig.
Mir ist ja vollkommen bewusst, welche Themen auf dem Tisch liegen. Ja, also jetzt, wer da anfängt damit, ist ja egal. Es kommt ohnehin, das Thema.
Also man kann ja jederzeit in eine Nationalratswahl kommen, so wie die Ereignisse waren in letzter Zeit in der Politik.
Sie haben Mitte vergangenes Jahr gesagt, Sie rechnen damit mit Neuwahlen 2020.
Immer noch, also für mich ist es immer noch ein Thema, wenn man sich die Dynamik anschaut, wenn man sich auch das Verhalten der Parteien anschaut. Also das, was die FPÖ derzeit macht, diese
Rendi Wagner zurück.
Ja, schauen Sie, Rendi Wagner zurück. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Fragen beantworten müssen, diese drei Fragen, diese drei Themen. Da wird es sehr viel Diskussion drum geben. Ich bin aber auch sehr fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir, und das müssen wir auch beweisen, dass wir auch in der schwierigen Phase der Partei, es hat schon bessere Momente der Sozialdemokratie gegeben, dass wir aber trotzdem den Beweis antreten müssen, dass wir das intern diskutieren müssen. Und ich bin jetzt, und ich will schon gar nicht jetzt derjenige sein, der diese Diskussion öffentlich wieder anfacht, sondern ich glaube, es ist geboten und es ist auch wichtig. Und auch diesem Wunsch und auch dem muss ich mich unterwerfen, das ist vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch in die Vergangenheit blicken, sage ich auch ganz offen, wenn wir gewinnen wollen, und an oberster Stelle steht wirklich aus meiner Sicht natürlich die Wahl, die Parteiinteressen und damit verbunden auch sozialdemokratische Politik zu machen, dann müssen wir den Weg gehen und diese öffentliche Diskussion vermeiden.
Trauen Sie Pamela Rendi-Wagner zu, wenn es tatsächlich in absehbarer Zeit zu Wahlen kommen sollte und sie Spitzenkandidatin sein sollte, alles im Konjunktiv, dass sie diese gewinnt, also dass sie Platz 1 für die SPÖ erobert?
Weil die Umfragen ja nicht so gut sind, weil angesichts dessen, wie das desaströs eigentlich sich die Regierung, vor allem der ÖVP, jetzt in letzter Zeit präsentiert hat, sind die Umfragewerte der SPÖ ja eigentlich nicht berauschend, der Bundes-SPÖ.
Es waren 10 Prozentpunkte zu verteilen, die ÖVP verloren hat. Es wird kaum zugelegt.
Das kann man ja gar nicht bestreiten. Ich würde das gar nicht schönreden jetzt, dass man sagt, okay, wir sind da 4, 25, 26% irgendwo in einer Bandbreite. Das nicht zu beschönigen, und man hört ja das aus dem Apparat auch,
das muss zu wenig sein.
Bereich, dass dann noch Luft nach oben ist, das ist ja keine Frage. Aber noch einmal, dieses Potenzial abzuschöpfen, diese historische Chance in der jetzigen Situation, unabhängig jetzt davon, wann die Wahlen sein werden, diese historische Chance hat die Sozialdemokratie. Ich glaube, das Zeitfenster ist offen, ist weit offen. Aber um diese Chance zu nutzen, ich glaube, muss man auch jetzt in dieser Situation ein gewisses Maß an Disziplin an den Tag legen. Und da gehört es eben dazu, genau diese sensiblen Dinge, die Sie jetzt natürlich, ich verstehe das, auch beantwortet haben wollen, dass wir diese Dinge intern diskutieren.
Und schließen Sie aus, in die Bundespolitik zurückzukehren?
Ich glaube, es hat jeder schon einen Fehler gemacht in der Politik, wenn er kategorisch irgendwas ausschließt oder irgendwas befürwortet. Ich habe mich jetzt einmal committed im Burgenland. Ich habe auch eine Zusage abgegeben, für den Burgenland jetzt Politik zu machen. Aber was in 5 Jahren ist, was irgendwann ist, das sollte man in der Politik nie ausschließen.
Weil es ist ja auffällig.
Aber, und ich sage das auch ganz offen, ich mache da auch kein Geheimnis dazu. Natürlich muss es für einen Politiker, der davon überzeugt ist, und ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Themen setzen, dass wir wirklich
im Burgenland,
natürlich, ich rede jetzt von mir aus, im Burgenland, aus tiefster Überzeugung, dass das sozialdemokratische Anschrift ist, dass wirklich richtige Politik für die Menschen ist. Und wenn man davon überzeugt ist, würde es für mich natürlich nichts Schöneres geben, wenn diese Inhalte auch in Österreich umgesetzt werden. Das ist ja keine
Frage. Dazu könnten Sie etwas beitragen und Sie wollen es nicht ausschließen in den nächsten 5 Jahren.
Wobei nämlich schon auffällig ist, dass Sie ja quasi ein Kompetenzteam um sich scharen, vom ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern bis zum PR-Spezialisten Josef Kallinger. Also das wirkt jetzt nicht so, als wäre das nur allein fürs Burgenland gedacht.
Also ich weiß nicht, wo Josef Kallinger überall tätig ist. Also im unmittelbaren Umfeld jetzt bei mir nicht. Es gibt natürlich schon immer wieder, und man muss ja natürlich immer selbst hinterfragen, man muss ja auch Themen hinterfragen, das ist schon ganz klar. Aber die Themen, die wir setzen, auch in der politischen Abwägung und das wird schon woanders getroffen. Da gibt es schon einen engen Kreis und das beschränkt sich hauptsächlich auf einen Mitarbeiterkreis.
Aber warum haben Sie da so aufgerüstet? das wirkt schon so, als würden Sie ein bisschen sich vorbereiten jetzt, für eine
bundespolitische. Wo ich aufgerüstet habe, das liegt auf der Hand, dass heute jede politische Partei, das macht die ÖVP, das macht die FPÖ auch im Burgenland, auch bei den Landesorganisationen, dass man heute Daten abfragt, dass man Personen abfragt. Das ist jetzt nichts Anrüchiges und das ist kein Aufrüsten. Und das hat jeder mit der, jeder politische Regierungsfunktionär hat einen Mitarbeiterstab. Das ist in der Steiermark so, das ist in Burgenland so. Und natürlich versuche ich, und das ist auch mein Anspruch, und das hat man auch gesehen, bei den Besetzungen der Energie Burgenland beispielsweise, die eine tolle Klimapolitik jetzt machen, einzigartig in Österreich, versuche ich natürlich immer die besten Leute zu bekommen. Und das ist mein Anspruch. Und das war vielleicht auch ein Fehler in der Vergangenheit. Das gilt auch für die Regierungsmitglieder. Früher hat man irgendwo immer so diesen Anspruch gehabt, okay, man darf sich nur mit Leuten umgeben, die ja nicht irgendwo besser sind wie er selbst oder man selbst. Ich glaube, das muss man über Bord werfen. Und ich habe immer gesagt, ich will ein Regierungsteam haben, das jederzeit handlungsfähig ist, das jederzeit und jeder Einzelne auch in der Lage ist, an die Spitze zu treten. Das muss der Anspruch sein.
Burgenlandstämmige so. Bundeskanzler Fred Sinowatz hat es anders gemacht und hat sich mit einem guten Team umgeben als Erbe von Bruno Kreisky. Ich glaube, Franz Franitzky war der direkte Nachfolger von Fred Sinowatz. Also
das war ja auch der Fehler, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir zu sehr über die ÖVP-Vergangenheit reden sollten, aber das war ja auch der Fehler von Sebastian Kurz. In Wirklichkeit, wenn man schaut, was übrig geblieben ist, auch von seinem Regierungsteam übrig geblieben ist, es hatte keine wirklich politische Konkurrenten, unter Anführungszeichen im positiven Sinn, auf seiner Ebene, in seinem Regierungsteam gegeben.
Aber daraus, in Burgenland haben Sie ein Landesregierungsteam, wo Ihnen ohne weiteres die eine oder der andere nachfolgen könnte?
Ja, das ist mein grundsätzlicher Anspruch. Das muss ja der Anspruch sein, dass man politische Köpfe und politische Personen auch politisch entwickelt. Es geht ja nicht von heute auf morgen, dass man sagen kann, diese und jene Funktion könnte man ausüben. Und das ist mein Anspruch, das ist richtig.
Sozialdemokratische Inhalte, also sozusagen, ich glaube, es war der zweite oder der dritte Punkt, was mir da ist. Schmerzlich ist der falsche Ausdruck, weil ich da sicherlich unparteiisch bin, aber was gefehlt hat, ist das Wort Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Und ich habe vielleicht schlecht oder nicht genau genug recherchierend auch nichts gefunden, was Sie in letzter Zeit dazu gesagt hätten. Sie sprachen jetzt vom Mindestlohn und einigen anderen auch, aber eine klassische sozialdemokratische Position wäre doch Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Das ist schon richtig, dass es
immer umstritten ist zwischen Randy Wagner, Kaiser und so weiter.
Eine klassisch sozialdemokratische Forderung ist, das ist keine Frage. Auch die Forderung jetzt in der Situation der Umverteilung im Bereich der Preisentwicklung der Energie und so weiter. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, der Bevölkerung nicht irgendwas in Aussicht zu stellen, was ich nicht umsetzen kann. Und jetzt kann ich hundertmal sagen, Vermögensteuerung nach Besteuerung nach irgendeinem Modell, und da kann man darüber diskutieren, wäre möglicherweise vonnöten. Aber es ist für mich nicht umsetzbar. Und ich habe alle Themen, ich habe diese Themen besetzt, und es war ja auch speziell beim Wohnen eine Herausforderung, das Thema zu besetzen, weil ja auch hier das WGG ein Bundesgesetz ist.
Ich schaue mal zurück in eine Sozialdemokratie. Geführten Regierung mit einer roten Kanzlerin, einem roten Kanzler, könnte das in einem Koalitionspakt drinnen stehen. Ja, warum denn nicht?
Das ist ein anderes Thema. Dann ist die Verantwortung auch, eine andere und die Themenlage ist eine andere. Und die Möglichkeiten zu gestalten. Die Frage der Umverteilung ist natürlich eine zentrale Frage. Mhm. Und unter einem anderen Blickwinkel und der Zuständigkeit, die ich jetzt definiere, beschäftigen wir uns auch genau mit dieser Frage. Mhm. Wenn ich heute mit der Situation anschaue, die Entwicklung am Energiesektor beispielsweise, die Preise steigen, so ist unsere Herausforderung, da sind wir vielleicht ein bisschen begünstigt durch unsere Möglichkeiten in der Windenergie und der Solarenergie, ist die Zielvorgabe und die Linie diejenige, dass wir eine Preisstabilität erreichen, dass wir Preisautonomie, wir reden immer von Energieautarkie und etc., aber dass wir mit dieser Eigenerzeugung auch Preisautonomie erzeugen, und mittlerweile bietet die Burgenland-Energie eine Flattex im Bereich des Strompreises an. Und der nächste Schritt, und das bereiten wir jetzt mittlerweile vor, der Gesetzestext ist schon existent, wir müssen das verfassungsrechtlich noch abklären und werden das sicherlich in den nächsten Wochen, spätestens März, April, präsentieren. Wie schaffen wir es, eine Umverteilung zustande zu bringen von den großen, nicht von den privaten Energieerzeugern, von den Konzernen, die Energie erzeugen in diesen Bereichen, eine Umverteilung zustande zu bringen hin zu zu jenen, die es tatsächlich nötig haben, hin zu jenen, die den Heizkostenzuschuss brauchen, hin zu denen, die eine Wohnbeihilfe brauchen. Und da haben wir Möglichkeiten, da haben wir auch logistische und gesetzliche Möglichkeiten. Dort werden wir genau diese Umverteilungsfrage auch beantworten.
Ich möchte trotzdem
bin ein Fan davon, nicht immer irgendetwas zu fordern, sondern auch dann die konkrete Antwort darauf zu geben. Das hat sich für mich auch bestätigt bei den letzten Wahlen. Wir sind in eine Wahl gegangen, wo wir nicht großartig gesagt haben, was machen wir jetzt bis 2025 und das sind die großen Ziele. Und dann schauen wir mal, ob wir es erreichen.
Sie fordern ja auch Mindestlohn oder wollen das diskutieren. Das ist ja auch eine grundsätzliche Forderung. So sehr könnte das auch Vermögensteuer und Erbschaftssteuer sein.
Richtig, wir haben es aber schon umgesetzt. Und das muss die Politik machen in Zukunft. Weil sonst haben wir ein riesiges Problem. Das betrifft alle Parteien, weil immer wieder dieser Nimbus über uns hängt, dass man sagt, okay, die reden, die versprechen und es kommt dieses Dritte nicht. Und das muss weg.
Wobei Pamela Rendi-Wagner im Moment als Oppositionsführerin nichts umsetzen kann, schlicht und einfach. Sie können es als Landeshauptmann.
Ja, für mich ist es nicht nur eine Momentaufnahme. Nicht? Wir haben in der Sozialdemokratie genug Zeit gehabt, Dinge umzusetzen, wenn man zurückschaut, nicht nur in die letzten Jahre, sondern weiter zurückschaut. Das ist schon eine grundsätzliche Frage, wie legt man Politik an?
Ich möchte trotzdem noch mal zurückkehren auf das Thema, das wir nur kurz angerissen haben, zu kurz, wie ich finde, das Impfen. Sie waren ja mit der Impflotterie voran und erfolgreich, aber das wird jetzt bundespolitisch ausgerollt. Ist es dafür nicht eigentlich zu spät? Den Staat kostet es über 1 Milliarde Euro, war aber offenbar die Forderung der SPÖ, damit sie zustimmt zur Impfpflicht, zum neuen Gesetz.
Also mir ist es im Bundesanschluss sogar so vorgekommen, dass wir zu spät dran wären. Wir waren mit vielen Dingen zu spät dran. Natürlich sind wir jetzt in einer glücklichen Position mit unserer Impfquote, das ist keine Frage. Aber
nach wie vor Nummer eins.
Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und das sieht man, dass man das auch nicht aufholen kann, sondern da ist eine Organisation dahinter. Wie trete ich an die Leute praktisch heran, dass man das Impfangebot auch abrufen und abholen kann? Relativ niederschwellig. Und wie versuche ich ständig auch dieses Thema und Überzeugungsarbeit im Positiven zu machen. Und das ist halt die Impflotterie eine Facette davon gewesen.
Die jetzige Aber ist es Situation, gescheit, das jetzt bundespolitisch zu machen?
Das, was ich ein bisschen wirklich auch kritisch sehe, auch ohne jetzt da die Impflotterie, natürlich haben wir auch die Impflotterie gemacht, aber zu einem anderen Zeitpunkt, um mit einem Anreizsystem eine Quote zu erreichen. Jetzt, und das passt mir nicht ganz in das Rechtssystem in Österreich. Jetzt werden wir belohnt oder jetzt wird man belohnt in Wirklichkeit, wenn man ein Gesetz einhält. Also ob das der richtige Weg ist, das hat es in Österreich noch nie gegeben, eine solche Vorgehensweise. Ich bin schon neugierig, und dann noch jeder Zehnte, ja, das ist richtig.
Gar nicht zu wenig.
Ich bin schon neugierig. Also ich bin immer mit 0,0 unterwegs, weil ich nichts trinke, ob ich dann auch eine Belohnung bekomme, wenn ich beim Autofahren nichts trinke, obwohl das Gesetz geboten ist.
Aber es war ja die SPÖ, die das jetzt eingeführt hat.
Ja, ich sage immer, muss ich. Und das ist ja auch, und dann wird man, glaube ich, auch in der Bevölkerung, es geht nicht darum immer nur, wie man im eigenen Kreis wahrgenommen wird. Und wenn man diese Größe hat, die Dinge anzureden und zu diskutieren, wird man auch in der Bevölkerung ernst genommen. Ja, und Der Bevölkerung ist es durchaus bewusst, dass in der Politik auch noch Menschen sitzen und vielleicht einmal einen Fehler machen. Und so geht es jedem von uns. Das ist, glaube ich, natürlich. Aber dann ist auch eigene Dinge kritisch zu diskutieren, finde ich ja nicht so tragisch.
Aber den Widerspruch kann ich gut nachvollziehen. Weil vielleicht würde das ja bedeuten, dass man nach burgenländischem Vorbild die Impflotterie jetzt behalten soll, aber die Impfpflicht auch unter dem Aspekt von Omikron noch mal überdenken muss.
Sie haben sich ja für das Aussetzen
der Impfpflicht. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, wie gesagt, also in Tirol sind wir von anderen Voraussetzungen ausgegangen. In Tirol war die Voraussetzungen, also so wie ich das mitgenommen, aber ich habe das auch sehr kritisch hinterfragt, dass sehr viele geimpft werden. Es war nicht klar, ab welchem Alter, dort unterschiedliche Meinungen gegeben. Aber dass es durchgesetzt wird, das war die Ausgangssituation in Tirol. Das, was wir jetzt bekommen haben, am Ende des Tages ist aus meiner Sicht eine indirekte Impfpflicht. Eine indirekte Impfpflicht, weil ich am Ende des Tages mit einem Betrag, so geht es unter Anführungszeichen, mich freikaufen kann. Und dann brauche ich auch nicht impfen gehen und muss auch für diese Personengruppe genauso die Antwort geben, was passiert in der Arbeitswelt, was passiert mit Lockdown. Das ist ja aufgehoben. Ich muss ja Antworten finden. Das ist ja eine längere zeitliche Dimension, die uns da beschäftigt. Und mein logischer oder vielleicht einfacherer Weg wäre gewesen, auch natürlich eine indirekte Impfpflicht zu erreichen, indem man ganz einfach die Testungen Und da kann man über den Betrag reden, dass es vertretbar ist. Man kann ja nicht sagen, jetzt kostet der Test 50 Euro, das ist nicht durchsetzbar. Aber dass man die Testungen für Ungeimpfte kostenpflichtig macht. Und dann mit diesen kostenpflichtigen Tests aber auch gleichzeitig gleich die Antwort gibt, was passiert mit dem Lockdown für Ungeimpfte. Weil so jetzt diese Situation, Sie merken ja schon die Diskussion der Öffnung jetzt in der Hochphase von Omikron. Warum passiert denn die Diskussion jetzt über das Öffnen? Weil wir einerseits den Lockdown für Ungeimpfte aufgemacht haben, aber immer noch die 2G,
theoretisch, ja.
Aber immer noch die 2G-Regel haben. Und das müssen ja den Menschen, egal ob jetzt geimpft ist oder nicht geimpft ist, mit Hausverstand erklären. Der Arbeitnehmer darf getestet, als Ungeimpfter getestet, steht er möglicherweise 12 Stunden in irgendeinem Geschäft und ist da beschäftigt und der Kundenverkehr. Aber wenn er 2 Minuten als Ungeimpfter dort einkaufen gehen will, obwohl er getestet ist, darf er das nicht. Und das ist aus meiner Sicht nicht Politik, die von Hausverstand getragen ist. Und wenn wir den anderen Weg gegangen wären, hätte man diese Frage alle schon beantworten können.
Aber ist es denn logisch, jetzt haben wir diese Debatte, 2G sollte aufgehoben werden ab 1. Februar tunlichst. Ab dem 1. Februar gilt aber auch die Impfpflicht. So wie Sie zu Recht auf den Widerspruch hinweisen, dass jetzt dass man belohnt wird dafür, dass man ein Gesetz einhält. Gleichzeitig gilt ja ab dem 1. Februar das Gesetz, dass man geimpft sein muss, müsste, Impfpflichterl, wie es auch genannt wird, schafft aber die 2G-Regel ab. Eigentlich müssten ja ohnehin alle dann geimpft sein ab dem 1. Februar. Da wimmelt es ja nur so an Widersprüchen.
Das ist ja nur ein theoretischer Ansatz, das ist ja kein praktischer Ansatz und ich muss ja aus der Politik heraus auf die Praxis reagieren. Also ich rechne damit, dass wir, wenn es sich so weiterentwickelt, natürlich immens viele Verwaltungsverfahren haben werden. Es wird natürlich vom Verfassungsgerichtshof bekämpft werden. Ich gehe also davon aus, dass es verfassungsrechtlich bekämpft wird, die Impflotterie, weil es da eben viele Fragen dahinter gibt und passt das in unser Rechtssystem und in unser grundsätzliches Rechtssystematik. Und daher wird, wenn man bedenkt, was man erreichen wollte und welche Zielgruppe man erreichen wollte, wird höchstwahrscheinlich der Effekt diesbezüglich ausbleiben aus meiner Sicht. Das Wichtige jetzt ist, dass wir vielleicht noch 1-2 Wochen mit dieser Diskussion zuwarten, weil wir wirklich gerade an der Höchstphase am Gipfel dieser Omikron-Welle sind. Das ist aus meiner Sicht auch jetzt schlecht zu diskutieren, wenn wir täglich 40.000, 50.000 Infizierte haben und jetzt zu diskutieren, alles aufzumachen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir diese Diskussion vielleicht mal 1-2 Wochen, wenn wir den Gipfel überschreiten, hinauszögern. Das lässt sich dann ja auch berechnen. Man sieht ja, dass die Welle abschwingt und oder abflacht und die Hoffnung dahinter, obwohl ich mir auch bewusst bin, und ich glaube, das sagt jeder, dass wir mit Covid noch länger beschäftigt sind. Die Hoffnung dahinter ist wirklich, dass die Virusmutationen, so wie jetzt beim aktuellen, dass die in ihrer Intensität abnehmen. Weil eines zeigt sich jetzt schon. Also wir haben zwar auch Höchstzahlen in Burgenland, wir haben auch eine hohe Inzidenz. Also wir sind auch bei 1700 Inzidenz, keine Frage. Aber die Spitäler sind relativ stabil. Also wir haben die Welle nach Delta durchschritten. Sie haben uns jetzt im Tal ungefähr, das bedeutet fürs Burgenland bei 7 Intensivpatienten, 7, 8 eingebildet und da bleibt es jetzt. Also der Effekt ist ein anderer.
Aber dieser aktuellen Haslauer Forderung von Ihrem Salzburger Amtskollegen, 2G ab dem 1. Februar, glaube ich, auszusetzen, schließen Sie sich im Moment nicht an?
Also ich hätte mich wohler dabei gefühlt, wenn wir vielleicht noch 1-2 Wochen gewartet hätten mit dieser Forderung und mit dieser Diskussion, weil das wirklich am Plafond oder am vermuteten Plafond der Welle zu diskutieren und nicht im Wissen, steigt es noch ein bisschen oder steigt nicht. Also ich würde diese Diskussion erst führen und dann auch umsetzen, höchstwahrscheinlich, wenn ich mir gewiss bin, jetzt flacht es wieder ab.
Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und kehren danach wieder mit Ihnen zurück.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir sind wieder zurück mit dem Club 3 und mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Herr Landeshauptmann, Sie haben sich auch dafür stark gemacht, wie einige andere Landeshauptleute auch, die Sperrstunde, die ja jetzt bei 22 Uhr ist, wieder aufzumachen. Wie schaut es da aus?
Ja, die Sperrstunde mit 22 Uhr war ein allen sogenannter Kompromiss. Mir wäre es historisch schon egal gewesen, 22 oder 23 Uhr. Natürlich gibt es oder sollte es keine Diskussion über die Nachtgastronomie geben. Das ist kein Thema. Ich glaube, das wird auch nicht diskutiert derzeit. Aber die Sperrstunde auf 23 oder 24 Uhr zu geben, das sollte kein Problem sein.
Warum kommen diese Forderungen nicht aus von der Parteispitze, also Frau Wendy Wagner oder prinzipiell aus der Löbelstraße, diese Forderung oder einige andere Dinge, die Sie rund um Impfpflicht vorher gesagt haben? Mit denen kann man gut drüber diskutieren. Aus der Löbelstraße hört man wenig und auch keine Diskussion.
Schauen Sie, das sind Themen, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, nicht? Also man kann das immer, aber das liegt in der Natur der Sache. Jeder hat eigene Vorstellungen, jeder ist von gewissen Zielen und auch am Weg zu diesen Zielen hin überzeugt. Also ich habe meine Vorstellungen und wenn man unzufrieden ist, bin jetzt, und auch da muss ich mich am Riemen reißen, wenn wir das intern diskutieren und mit Sicherheit nicht öffentlich.
Weil wir noch vor der Pause kurz diskutiert haben, Lockerungen wann, und Sie gemeint haben, erst wenn der Gipfel der Omikron-Welle überschritten ist. Die Sperrstunde würden Sie gleich nach hinten verschieben wollen oder auch erst nach?
Ja, die Sperrstunde hat ja keinen Effekt in Wirklichkeit. Also was macht das heute aus in der normalen Gastronomie oder Hotellerie oder irgendwo?
Oder im Theater oder Konzert.
Oder im Theater oder im Konzert, wenn ich jetzt um 22 Uhr oder um 23 Uhr Sperrstunde habe. Das hat überhaupt keinen Effekt. Und ist aus meiner Sicht auch nicht erklärbar. Also das hätte ich historisch schon ein bisschen anders beurteilt, ob das jetzt 2 oder 23 Uhr ist. Man hat da immer argumentiert, ja okay, wenn es 23 Uhr ist, dann gehen sie noch woanders hin, die Jugendlichen. Ich glaube, da wissen wir älteren Politiker nicht, wie sie Jugendliche verhalten.
Aber das sollte auf jeden Fall umgehend passieren.
Ja.
Simon, wenn man mit der Impfpflicht fertig ist, würde ich jetzt so in die Themen, auch in die burgenländischen springen. Ich habe einen Leserbrief gehabt vor 2 Tagen, der hat gesagt, Sie gelten zwar innerhalb der SPÖ recht, aber in Wahrheit sind Sie ein Kommunist. Weil wenn man Ihre konkrete Politik abseits der Asylthemen anschaut, dann wollen Sie alles verstaatlichen, Wohnbau, Pflege, Mindestlohn. Selbst bei der Photovoltaik kann das Land bestimmen. Ist Ihr Motto eigentlich quasi mehr Staat, weniger privat?
Also
mehr Land, weniger.
Ist ja auch öffentlich.
Mehr Burgenland für Österreich.
Ich kann das auch erklären in 2, 3 Punkten. Und das Thema Pflege und beispielsweise auch das Thema Wohnen ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wobei ja der Mindestlohn keine Verstaatlichung ist, sondern wir bezahlen unsere Mitarbeiter. Das bedeutet nicht, dass irgendwas verstaatlicht wird. Und das ist wichtig, dass man sich aus meiner Sicht auch immer in die Themen sehr tief reinbegibt. Es ist leicht, eine saloppe, oberflächliche Forderung zu stellen, wenn man sich inhaltlich nicht damit wirklich intensiv auseinandersetzt. Und ich habe mit dem Thema Pflege und auch mit dem Thema Wohnen jetzt sehr lange auseinandergesetzt. Und diese Dinge, die wir auf den Tisch gelegt haben, entstehen nicht von heute auf morgen, sondern die wurden ja auch entwickelt. Beim Thema Pflege beispielsweise auch in Begleitung mit der EPIC entwickelt. Aber wenn wir eine Systematik haben, dass das fast ausschließlich, außer den Einbehaltungen im Bereich der Pflege, öffentlich finanziert wird, dann haben wir bei den Pflegeheimen ein System, dass wir über die Tagsätze, ein gewisser Anteil der Tagsätze, 15-20%, wird für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, dass wir über die Tagsätze die Pflegeheime finanzieren. Das passiert in dieser Art und Weise, dass ein Bauträger baut und eine Organisation, sei es jetzt der ASB das Rote Kreuz, das Pflegeheim betreibt. Und diese Institution zahlt dann Miete. Wenn die Finanzierung der Liegenschaft, und das ist nicht nur in Burgenland so, das ist überall so, eigentlich ausläuft, wenn es abfinanziert ist, dann kann sich der Träger überlegen, kaufe ich es jetzt oder zahle ich weiter Miete. Es gibt eine Kaufoption dahinter. Aber eines bleibt immer konstant. Das Land bezahlt immer weiter. Das heißt, wir zahlen das Objekt zweimal, dreimal und wir refinanzieren immer weiter. Und da bin ich der Meinung, dass wenn es wirklich um öffentliche Gelder geht, wenn es um Daseinsvorsorge geht und wenn es wirklich um Dinge geht, was sich keiner wünscht, dass er nämlich in ein Pflegeheim muss. Das sind wirklich sozialpolitisch wichtige Themen. Da kann es nicht sein, dass man im Hintergrund verdient dabei. Das muss gemeinnützig sein. Wir betreiben sie nicht, die Pflegeheime. Wir haben zwar 4, aber die restlichen über 40 Pflegeheime werden nicht verstaatlicht. Die betreiben wir nicht. Oder? Thema
bei
Wohnen.
Bei Konkurrenz ist natürlich schon belebt normalerweise dann den Markt. Man hat so gesehen, auch bei der ÖBB, wie die Westbahn kam, ist die ÖBB besser geworden. Weil die Gefahr ist natürlich ja,
das
immer,
ist
dass
auch
es einen
einheitlichen Anbieter gibt. Ich bin das sehr, auch sehr kritisch und das muss man sich auch mal anschauen. Aber da geht es um grundsätzliche Überlegungen. Oder das Thema Wohnen. Wir reden immer, Wohnen ist wichtig, soziales Wohnen ist wichtig, die Mieten muss man sich leisten können, das ist alles wichtig. Wenn man sich aber die Systematik der Wohnbaugenossenschaften anschaut, und das möchte ich auch betonen, das ist kein Vorwurf an die Wohnbaugenossenschaften, die halten sich nur ans Bundesgesetz, die machen nichts falsch, die vollziehen da das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, dann bedeutet es, am Ende des Spektrums für den Mieter, wenn einer sie das nicht leisten kann, er Leben lang Miete zahlt, dann zahlt er Leben lang Miete, aber es gehört ihm nie etwas. Wenn er jetzt in die Mietkaufoption geht, bei den sozialen Wohnbauträgern, dann bedeutet das, dass er das vielleicht noch 10 Jahren, wie es jetzt gesetzlich ist, steuerbegünstigt oder noch 15, noch 20 Jahren kaufen kann. Aber der Preis der Liegenschaft, der Wohnung oder des Reihenhauses wird definiert zum Verkehrswert, zum Kaufzeitpunkt. 10, 15 Jahre später. Da ist eine irrsinnige Spanne drinnen. Und da verdient wieder der Wohnbauträger. Und jetzt sage ich, wir sind in einem öffentlich geförderten Bereich, wir sind sogar in einem geschützten Bereich. Wenn bei einer Wohnbaugenossenschaft etwas schief geht, wird sie vom Land, vom Sitzland aufgefangen. Wir kennen die Diskussion und die Verfahren, die wir korrespondieren führen. Und da ist mein Ansatz, dass wir sagen, das kann nicht sein. Und daher haben wir, ich kann nicht das WGG ändern, das ist ein Bundesgesetz, aber wir haben ganz klar gesagt, wenn wir Wohnbauförderung ausschütten und in den Blockbaus in den vergangenen Jahren sind immer zwischen 20, 30 und über 30 Millionen für burgenländische Verhältnisse ausgeschüttet worden. Wenn wir Wohnbauförderung ausschütten, dann müssen 2 Parameter erfüllt sein. Der erste Parameter ist, ab der ersten Miete wird sukzessive Eigentum erworben. Und der Preis der Liegenschaft ergibt sich aus den Errichtungskosten und nicht aus dem Verkehrswert zu einem späteren Zeitpunkt. Und das verstehe ich unter gemeinnützigen sozialen Wohnbau.
Frau Salomon hat ja mit diesem Leserbrief eine zugespitzte prinzipielle Frage gestellt. Haben Sie den Eindruck, dass der Staat sich in Österreich oder generell in den vergangenen Jahrzehnten zu sehr zurückgezogen hat aus Bereichen, die Ihrer Meinung nach staatliche Aufgaben wären? Das ist Verkehr, das ist im Burgenland. Hat man den Eindruck, bei dem, was Sie tun, dass Energieversorger stärker bei der Landesregierung oder im staatlichen Bereich sein sollten. Also viele dieser Dinge. Aber die grundsätzliche Frage, hat der Staat sich abseits von Corona zu weit zurückgezogen? War da zu viel Markt?
Generell das ist eine Entwicklung. Ja, das ist ja nicht eine Momentaufnahme, sondern das ist eine langjährige Entwicklung. Nehmen wir das Beispiel Eisenbahn. Wir können auch das Beispiel Breitband nehmen. Mhm. Es kann ja nicht sein, also ich bin ja für den freien Markt. Das kann alles der freie Markt regeln. Aber eines geht nicht, wenn es wirklich um elementare Dinge für die Bevölkerung geht. Breitband ist eine elementare Angelegenheit. Verkehr, öffentlicher Verkehr ist eine elementare Angelegenheit. Dass dort, wo es einzelne gewinnbringende Elemente gibt, Beispiel auf der Strecke wie in Salzburg, dort wird privatisiert, dort gibt es auch einen privaten Anbieter. Wenn man aber das, was wir den Versorgungsauftrag haben, bis in den letzten Winkel öffentlichen Verkehr sicherzustellen, da fährt dann plötzlich der Private nicht mehr hin.
Also es war ein Fehler, dann, die Westbahn zum Beispiel, dann, für die Westbahn zu öffnen.
Aus meiner Sicht ja.
Wobei die ÖBB seither viel, viel besser geworden ist, muss man dann, auch sagen.
Naja, das sind die Fehler aus der Vergangenheit. Das ist schon der Gewinn und Recht. Natürlich, und da hat es viele Fehler gegeben in der Vergangenheit, natürlich, und das ist die Herausforderung, muss der Staat den Beweis antreten, dass man es wirtschaftlich kann.
Und unter dem Schock der verstaatlichten Industrie.
Genau. Und das ist wichtig.
Da war der Beweis nicht unbedingt.
Wir treten diesen Beweis aktuell an, auch mit unserem Leitunternehmen Bullen Energie. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass diese Woche publiziert worden ist, und ich glaube gestern oder vorgestern hat es eine Pressekonferenz dazu gegeben, dass gerade die Bullen Energie die größte Dachphotovoltaikanlage Österreichs baut, in Oberösterreich bei den Steuerwerken. Das ist ja nicht, weil es die kleine Bullen Energie ist, sondern weil es da kompetente Mitarbeiter, eine kompetente Führung gibt und weil wir sehr viel Qualität in dieses Unternehmen
haben. War es ein Fehler, die OMV, also die bestimmende Mehrheit der Republik, bei der OMV abzugeben und bei den Austrian Airlines zum Beispiel,
also
die Austrian
also
Airlines Fehler. Überhaupt es, aus der Hand war, zu geben? Beides ein Fehler.
Aus meiner Sicht war das ein klarer Fehler. Mhm.
Setzen da klare Duftmarken, die nicht nur fürs Burgenland, sondern wohl auch für ganz Österreich gelten.
Eines noch ergänzend. Es ist das gleiche Beispiel, wir sind aktuell damit natürlich befasst. Es ist im Breitbandausbau das gleiche. Also in Ballungszentren, in Wien, in Eisenstadt, in den Zentren, da haben wir kein Problem mit dem Breitbandausbau. Da geben sich die Anbieter die Türklingen in die Hand. Wenn wir aber nach Jennersdorf das Breitband wollen, sagen sie jetzt plötzlich, da kommt der Ruf nach dem Staat, bitte fördern wir das, zahlt das und wir müssen zig Millionen rein, sondern das Breitband geht. Und da sehe ich ein bisschen eine verkehrte Welt. Die Daseinsvorsorge müssen wir sicherstellen. Und damit ersparen wir uns natürlich auch einiges. Und als Ausgleich dazu, weil das ist die andere Seite der Medaille, gibt es ja auch sehr große Forderungen aus der Wirtschaft, wir müssen Standortpolitik machen, es muss eine Deregulierung geben. Wir sind, wenn man sich anschaut, einmal, was es da für eine Regulierungsflut gibt in vielen Bereichen, da kann man dann wieder, oder Lohnnebenkostenthematik, dann könnte man in diese Richtung wieder anders agieren.
Wenn die SPÖ viele dieser programmatischen Punkte in der Bundespolitik umsetzen wollte, nachdem sie theoretisch die nächsten Wahlen gewonnen hat, mit wem könnte sie sowas am ehesten umsetzen? Kann sie das mit der ÖVP oder? Und sie galten einst als Querverbinder zur FPÖ. Das nimmt man so ja nicht mehr wahr. Haben sich zuletzt am ehesten für eine Ampel auf österreichische Farbweise Koalition ausgesprochen. Mit wem
Wort
könnte man...
Charme, das hätte Charme, wir haben ja recherchiert.
Genau. Wo sehen Sie das am ehesten umsetzbar?
Also ich sehe das natürlich mit der ÖVP schwierig und umsetzbar, das ist keine Frage. Wenn wir eine große Koalition im Burgenland hätten, dann hätten wir diesen Weg im Wohnen, in der Pflege mit Sicherheit nicht gehen können. Auch das Thema Mindestlohn wäre aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Also wir haben auch in der Wahlauseinandersetzung weniger mit der Landespartei, mit den Politikern der ÖVP, vielmehr mit der Wirtschaftskammer diesbezüglich einen harten Diskurs geführt. Daher kann man das natürlich aus jetziger Sicht nicht hundertprozentig sagen. Eine Frage der Koalition ergibt sich immer aus einer gewissen Dynamik und man hat ja schon in der Vergangenheit gesehen, zu welchen Kompromissen Parteien noch fähig sind in weiterer Folge. Wenn ich jetzt aktuell, bin ich immer schon tagtäglich gespannt, wie da der Spagat in der Migrationspolitik gemacht wird, aber natürlich unterstehe ich auch dazu, es hätte nicht nur für die Koalition per se und auch für den Themen, sondern es hätte auch einen sehr großen Charme für Österreich, eine derartige Koalition umzusetzen und damit vielleicht eine komplett neue Art der Politik zu machen.
Mit allen Schwierigkeiten, also selbst die Migration angesprochen, aber vielleicht zuvor noch, wenn man sich ansieht, Lobau-Tunnel, beziehungsweise die Schwierigkeiten, die die rote Stadtregierung derzeit hat, auch nur die Stadtstraße zu bauen, was jetzt eine Folge des Gewessler-Beschlusses ist. Also in so einer Koalition kann man mit den Grünen regieren.
Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen unter einem anderen Aspekt. Ich habe das vorhin schon gesagt, also wir haben jetzt eine Situation, wo jeder ein bisschen spekuliert, wann sind die nächsten Wahlen.
Sie sagen noch immer 2022?
Mit der Entwicklung im Untersuchungsausschuss, mit all diesen Dingen, die jetzt auftauchen. Also braucht man nur ein bisschen hineinhören bei diesen Club Müller-Chats. Also es ist ja eigentlich ein Sittenbild, ein Wahnsinn, was da passiert. Da wird doch noch einiges kommen. Da kann ich mir so eine Dynamik durchaus vorstellen, das ist keine Frage. Und daher reagieren ja die politischen Parteien auch so. Also die Blauen mit dieser Extremposition, was das Impfen betrifft, in Wirklichkeit bedienen sie natürlich hier gewisse Wählergruppen und versuchen sie an sie zu binden, auch nach dieser schwierigen Phase nach Ibiza aus Sicht der Blauen. Und die Grünen, um das auch zu beantworten, der sehe ich das ein bisschen entspannter, den Labor. Und das ist in Wirklichkeit auch Basispolitik, um natürlich die Basis zurückzustellen bei den Grünen. Die Grünen aus meiner Sicht sind sich vollkommen bewusst, dass der Labortunnel kommen wird. Und ich glaube, sie werden das nach einer gewissen Zeit auch pragmatisch beantworten. Aber jetzt in dieser Phase, aus meiner Sicht, ist das reines Bedienen basispolitischer Überlegungen.
Das heißt, unterm Strich mit den Grünen regieren, da sehen Sie nicht das große Problem, das derzeit zum Beispiel Michael Ludwig sehen würde.
Ich sehe es überhaupt nicht als großes Problem, weil ich auch gute Gesprächsbasis dorthin habe zur Verkehrsministerin. Ich bin wirklich überrascht und bin auch froh darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es einen gewissen Reinigungsprozess in der Justiz gibt und dass die Frau Justizministerin dann auch beschleunigt und befördert. Das tut der Justiz gut. Da kann man über vieles diskutieren und es gibt auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vizekanzler. Das ist kein Thema.
Aber eben, wenn wir beim Tunnel waren, ja. Die Brücke zu den Blauen, die gibt es noch? Oder?
Also diese wie man es vielleicht in der Vergangenheit gewohnt war, dass man jetzt, wie wir die Koalition in Burgenland gehabt haben, und natürlich, wenn man Koalitionspartner ist, gibt es sicherlich intensivere Gespräche und Kontakte. In dieser Intensität mit Sicherheit nicht, auch nicht die Brücke zu der bundespolitischen Ebene. Es gibt natürlich im Burgenländischen auch Vertreter auf Bundesebene, da gibt es schon vielleicht den einen oder anderen Austausch, aber der ist weniger politisch wie persönlich. Diese Intensität gibt es nicht mehr und ich war, sage ich auch ganz offen, einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der sich auch ganz klar positioniert in dieser Phase nach Kurz, wo wir sehr intensiv über die Viererkoalition diskutiert haben, wo ich ganz klar gesagt habe, niemals in dieser Konstellation, auch mit der FPÖ nicht. Da haben wir ja über die Migration noch gar nicht geredet, sondern da ist ja auch viel mehr darum gegangen, wie sollte man und will man Stabilität signalisieren, wenn die FPÖ dann schon in einer Viererkonstellation eine Extremposition in der Corona-Situation.
Sehr klare Aussage, auch ein bisschen gekippt drinnen, dass sich die Bundes-SPÖ mit Herbert Kickl damals zumindest zusammengesetzt hat. Aber klare Positionierung, anders als früher,
das andere hätte uns, FPÖ. Das hätte aus meiner Sicht hätte uns das nachhaltig geschadet, weil wir irrsinnige Probleme, das wäre nach ein, zwei Wochen wieder vorbei gewesen und dann bist du in der
Hat ja auch Politik. Geschadet, schlicht die Gespräche, die geführt wurden jetzt zwischen der Bundes-SPÖ und der FPÖ. Er hat genickt, bitte.
Es gibt noch eine Geschichte, weil wir reden von Reinigungsprozess, Justiz und so weiter. Das ist die Kommerzialbank, wo Sie ja, glaube ich, auch als Beschuldigter geführt werden. Wie geht es da weiter? Und weil wir von allen anderen Skandalen ist das natürlich im Moment sehr überschattet, aber wenn man irgendwie liest, dass es da Silber- und Goldblätter verteilt wurden im großen Stil. Da geht es um eine, also wenn man jetzt um eine Art burgenländisches Wirecard, wie konnte es so weit kommen und wie was kann man tun, dass sowas nie passiert und wie kommen Sie da selbst wieder raus?
Schauen Sie, man muss das ein bisschen trennen. Also wir haben uns klar verständigt in der Politik und da habe ich auch meine Position klar gelegt. Also ich habe klar, wir haben, das wird vielleicht nicht beobachtet, wir haben im Herbst Gemeinderatswahl, da wird mir gesagt, jeder, der sich seiner Wahl stellt, der politisch auftritt, der darf hier in diesem Dunstkreis keine Nähe haben. Es wird bei uns kein Bürgermeister kandidieren, oder weil sie sind ja auch betroffen, teilweise Bürgermeister, der in weiterer Folge da irgendwo in der Ziehung ist und wo es irgendwelche Geschenkannahmen oder sonstiges gibt. Und das hat ja unmittelbar nach der Kommerzialbank, wie das alles aufgepoppt ist, auch einen ersten Rücktritt gegeben, der für mich in Wirklichkeit ausweglos war. Und ich persönlich, meine Person, ich weiß, worum es da geht. Ich weiß auch, wie das entstanden ist und das will ich gar nicht näher diskutieren. Ich vertraue da und bin immer ein Fan der WKStA gewesen und ich vertraue auch darauf. Aber, und das sage ich ganz klar, ich habe mich immer persönlich ganz klar auch positioniert, weil ich das, was ich sage, auch ernst meine, dass man Glaubwürdigkeit in die Bevölkerung braucht. Das bedeutet, ich sage das, ich wiederhole es doch nochmal, sollte es bei mir zu einer Anklage kommen, wovor ich nicht ausgehe, dann trete ich auch zurück. Ich kann nicht sagen, und fordere Glaubwürdigkeit, fordere saubere Politik und dann wirst du selbst angeklagt. Und da ist man dann schon sehr weit, wenn es zu einer Anklage kommt. Und dann sagt man, ja gut, das ist aber nicht so, das geht nicht. Und das aus meiner Sicht ist auch Verantwortung in der Politik zu übernehmen. Das habe ich auch immer kritisiert und das hat mich auch immer gestört, aber das ist eh schon Geschichte. Beim Sebastian Kurz, ich habe mich mit ihm auch persönlich einmal ausgetauscht, weil es doch den persönlichen Kontakt auch gegeben hat, wo er so gesagt hat, naja, ich lasse mir doch von einer Person, und damit meint er den Staatsanwalt, nicht meine politische Karriere irgendwo zerstören. Und meinte mir gegenüber, ich glaube jetzt öffentlich teilweise auch gesagt, er tritt keinesfalls zurück bei einer Anklage. Und da haben wir einen klaren Strich gezogen, auch für meine Person, nicht für mich persönlich. Und darüber hinaus muss man, und das tut man natürlich gerne und verstehe auch die Intentionen der politischen Opposition und auch der Diskussion rundherum, weil es natürlich charmant ist, aber eines muss man schon ganz klar sagen zur Kommerzialbank. das ist ein Riesenbetrug und ein Kriminalfall einer Einzel- oder zwei oder drei Einzelpersonen. Ich bin ja da nicht drinnen in den Erhebungen.
Gut, Sie haben versucht zu retten, was zu retten war, nicht?
Dann kommt noch dazu, dass wir zwei riesige Kontrollgremien haben. Das ist die Nationalbank und das ist die FMA. Und ich glaube, dass in jeder dieser Institutionen hunderte Mitarbeiter sind. Und das, was da die kleine Bank in Burgenland mit irgendwelchen Kassenbelegen gefälschten und Guthaben gefälschten gemacht hat, fehlt denen nicht auf. Obwohl es Hinweise 2015 gegeben hat, 2018 gegeben hat, obwohl es konkrete Schreiben an die Staatsanwaltschaft gegeben hat.
An Sie gab es nie Hinweise, dass das ein Herr Landeshauptmann dann bei Ihrer Bank
funktioniert das nicht? Glauben Sie, bei mir zeigt ein strafrechtliches Delikt an? Und das ist nicht unsere Bank. Das ist nicht meine Bank. Nicht immer, das ist immer nur zu verweichen. Das ist eine Privatbank gewesen, die sich herausgelöst hat aus diesem Kreis der Raiffeisenstruktur, warum auch immer das historisch passiert ist. Das ist keine burgenländische
Bank. Unter anderem deshalb, weil man dem damaligen lokalen Bankchef nicht vertraut hatte, deshalb herausgelöst. Aber es waren, glaube ich, sehr klare Antworten. Sie haben einmal mehr gesagt, wenn es zur Anklage kommt, treten Sie zurück. Sie rechnen nicht damit und die Verantwortung sehen Sie bei FMA und Nationalbank.
Aber auch bei der Staatsanwaltschaft.
Bei der Staatsanwaltschaft.
Speziell in Eisenstadt, dort hat es konkrete Hinweise gegeben und Anzeigen gegeben. Und mich wundert das heute noch auch aus meiner polizeilichen Vergangenheit. Und ich habe das auch erst im Nachhinein gesehen, dass es diese Anzeigen gab, dass man dem nicht nachgegangen ist.
Brücke vielleicht. Im Vorgesprochen, FPÖ Burgenland, schaffen wir die Brücke zum Bundespräsidentenwahl? Ja, wir schaffen es.
Unbedingt muss.
Ja, natürlich, weil
Norbert Hofer war mal fast der Österreicher. Frage ist: Sie
ist
haben
ein Burgenländer.
Ist ein Burgenländer, na, Pilot und so weiter.
Wir haben außerdem gehört, das Lob für die Grünen und die Brücken zu den Grünen. Dann müsste der Herr Landeshauptmann eigentlich.
Ich müsste eigentlich sagen, dass Alexander Van der Bellen als Kandidat reichen würde und die Sozialdemokratie keinen eigenen Kandidaten braucht.
Sie haben aber in der Krone, ich habe es dabei, gesagt,
ist die Krone dabei.
Wenn man als Bundespräsident, wenn man als größte Oppositionspartei zu Recht der Meinung ist, dass diese Regierung schwer handlungsfähig ist, wird man Sympathisanten schwer erklären können, weshalb man einen Kandidaten der Regierungsparteien unterstützt. Gilt noch, nehme ich an.
Das gilt noch, wir sind einer der größten Parteien, wir haben Tradition und ich stehe auch dazu, wenn ich heute als politische Partei der Überzeugung, ist eine Abwägungssache der Überzeugung bin, dass ich in den eigenen Reihen, und das will ich nicht über Kandidaten, ich suche das vorab, in den eigenen Reihen keinen Kandidaten habe, der diese Wahl gewinnen könnte, ja, dann muss man überlegen, dann ist es klar, dass dann wird man keinen Kandidaten aufstellen, einfach einen Zielkandidaten ins Rennen zu schicken, auch in der Konstellation, wo es ja eigentlich um eine Wiederwahl geht, das wird nichts bringen. Und wenn ich als eigene Partei der Überzeugung bin, wir sind groß und stark genug und wir haben geeignete Persönlichkeiten, dann würde ich es nicht verstehen, wenn es ein Potenzial gibt, diesen Kandidaten oder diese Kandidatin nicht aufzustellen.
Sie sind groß und stark genug, die Sozialdemokratie nämlich, und Sie haben einen Kandidaten.
Das müsste unser Anspruch sein, aus meiner Sicht. Ja.
Das ist Ihr Anspruch. Die Sozialdemokratie sollte eine Kandidatin, einen Kandidaten aufstellen.
Ich habe es im Konjunktiv gesagt.
Ja, aber ich habe es versucht herauszusiselieren und Sie haben nicht Nein gesagt.
Die Chancen stehen nicht gut gegen einen Amtsinhaber.
Und das Problem ist ja auch, dass es für die Bundespräsidentenwahl ja auch keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt. Das heißt, man verbrennt möglicherweise 3 Millionen Euro für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der gegen Van der Bellen keine Chance hat.
Das ist ja die Vorfrage, die man klären muss. Nicht? Aber man könnte auch zum Ergebnis kommen aus der Sicht der Sozialdemokratie, dass wir eine Chance haben.
Mit welchen Kandidaten hätte man diese Chance?
Weil ich diese Diskussion nicht führen will, das ist immer. Das ist ja schon die Vorfrage, dann gebe ich Ihnen recht, weil es kann nicht sein, wenn man irgendwo wirklich abgeschlagen ist, dass man dann irgendwo vielleicht Millionen verbrennt. Das wird
bei Rudi Hunsdorfer war eigentlich unglaublich beliebt und hat krachend verloren, genauso wie Andreas
Kohl. Ja, aber diese Dinge weiß man doch schon vorher, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt.
Offensichtlich wissen Sie mehr und sehen einen Kandidaten oder eine Kandidatin.
Das ist auch meine Aufgabe der Bundespartei, einen Kandidaten aufzustellen.
Sehen Sie in Burgenland einen Kandidaten?
Ich weiß, wo Sie hinwollen, aber...
Nicht zum regierenden Landeshauptmann.
Ja, aber mit Landeshauptmann hat schon was zu tun.
Könnte was zu tun haben.
Nein, ich glaube, auch in dieser Frage ist eine Personaldiskussion nicht angebracht.
Oder sie sollte intern geführt werden.
Wenn sie geführt wird.
Wird sie geführt?
Derzeit nicht.
Weil es gibt ja jemanden, der es machen will vielleicht sogar oder könnte auch mit der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Burres. Die ist die Einzige, die im Moment quasi als Kandidatin mögliche der SPÖ aufscheint.
Na, nochmal, das ist bei jedem Kandidat, der eine Rolle spielen könnte, immer die gleiche Frage. Man muss als Partei wissen und da gibt es ja genug Instrumente. Wir machen das ja jeden Tag. Ich nehme das für mich auch in Anspruch. Wenn ich sehe, dass meine Umfragewerte irgendwann nicht mehr passen, wenn ich der Partei schaden würde, wenn ich schlechtere Werte wie die SPÖ-Burgenland hätte und wir haben ein Problem bei den nächsten Wahlen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und genauso muss man sich darauf vorbereiten und einmal schauen, wer ist geeignet, wer ist inhaltlich geeignet, wer ist bei der Bevölkerung geeignet. Es kann der beste Kandidat sein, den die Bevölkerung ablehnt, nutzt einem das nichts. Also auch diese Vorbereitungshandlungen muss man als Partei machen, das ist das einmal eins und dann kann man die Entscheidungen treffen.
Wir haben jetzt genau 2 Minuten noch. Ein Thema haben wir eigentlich gar nicht angesprochen. Es gab erst vor wenigen Tagen Schüsse an der burgenländischen Grenze von einem Schlepper auf einen Grenzpolizisten. Wird es von Ihrer Seite da Konsequenzen geben, weil man sieht ja, dass die illegale Migration im Moment steigt?
Naja, ich war vor einigen Monaten war ich in Brüssel und wir haben mit dem Botschafter dort darüber diskutiert, was da so weitergeht, wie sich das entwickelt, wie die Diskussion auf europäischer Ebene sich entwickelt. Und der hat ganz offenherzig mir gesagt, naja, seit 2015, 16 und den Nachwehen und danach Bearbeitung dieser Situation hat sich in Brüssel überhaupt nichts getan. Also man sieht, dass entweder man resigniert auf europäischer Ebene oder man hat einen Plan, wie man dem wirklich auch inhaltlich begegnet.
Da hatte Sebastian Kurz vielleicht doch recht, mit Schließung der Balkanroute und solchen Dingen?
Das Sie meinen Alexander Schall, wie gesagt, es wird eine europäische Lösung geben.
Sie wollen ja nicht ernsthaft auch jetzt historisch betrachtet behaupten, dass die Balkanroute jemals geschlossen
ist. Nein, war sie also,
das
nicht.
Wollen Sie ja nicht behaupten.
Oder? War sie nicht, aber quasi in seinem Bestreben.
Aber was jetzt zumindest für diese Situation an der Grenze über selbst überrascht, dass es in dieser Intensität passieren kann, dass da Schüsse fallen, was aus meiner Sicht dringend geboten wäre. Und da ist die Frau Verteidigungsminister gefordert, wenn sie es nicht schon gemacht hat, aber ich glaube nicht. Es dürfen in dieser Situation, wenn es um solche Konfliktpotenzial gibt, es dürfen an dieser Grenze keine Grundwertinnen mehr stehen.
Das muss eine ganz wichtige Frage, weil wir jetzt, glaube ich, noch eine halbe Minute haben, wurde mir mitgegeben. Ihre bevorstehende Hochzeit war immer wieder ein Medienthema. Wann ist es soweit?
Ja, also jetzt haben wir Corona schon oft genug strapaziert, nicht, und verschoben.
Eben, und wir gehen ja gemeinsam davon aus, dass es nach Omikron vorbei ist.
Ja, es wird mit Sicherheit im heurigen Jahr sein. Wir haben uns ungefähr den September vorgenommen und da wird es dann tatsächlich passieren.
Das kam aus dem Außenpolitik-Ressort.
Jetzt haben wir die wichtigste Frage
geklärt. Die Quelle wird nicht verraten.
Dann können wir eigentlich die Sendung positiv beenden. Ich danke Ihnen, Herr Landeshauptmann. Ich danke euch beiden fürs Mitdiskutieren und Mitfragen. Und Ihnen daheim danke ich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.
Das war der Club 3 vom Sonntag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.